NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Mit Melanie Tiltges, guten Abend. Schlank sein ist ein Muss, das vermittelt uns das gängige Schönheitsideal, egal ob im Netz oder in der Werbung. Vor allem junge Mädchen und Frauen fühlen sich dem unterworfen, werden nach ihrem Körper bewertet und gesellschaftlich oft daran gemessen. Essstörungen betreffen vor allem Frauen. Aber auch junge Männer und auch schon Kinder können eine Essstörung entwickeln. Die Zahl von Patientinnen und Patienten, die unter Fressattacken leiden, erbrechen oder hungern sogar, bis es lebensbedrohlich wird, hat laut Studien zugenommen. Wir wollen heute übers Essen sprechen. Was ist normal? Was ist krank? Was sind die Ursachen und welche Hilfen gibt es? Im Studio ist Professorin Martina Deswan. Sie ist Expertin für Essstörungen und sie leitet die Klinik für Psychosomatik an der Medizinischen Hochschule Hannover. Frau Deswan, die meisten trifft es ja im jungen Alter. Viele sind noch im Studium oder in der Ausbildung. Warum sind vor allem junge Menschen gefährdet beim Thema Essstörung?
Das ist eine sehr gute Frage. So ganz klar ist das nicht, warum das eine Erkrankung ist, die vor allem Jugendliche betrifft. Kinder selten, aber auch. Bestimmte Essstörungen kommen bei Kindern vor. Aber vor allem im jugendlichen Alter, also in der Adoleszenz, steigt das Risiko deutlich an. Es gibt auch Fälle, da tritt eine Essstörung deutlich später auf, auch im Erwachsenenalter, aber auch da meistens im jungen Erwachsenenalter. Warum das so ist, ist nicht so ganz klar, ne? Aber es dürfte wahrscheinlich ein Ausdruck des Unwohlseins sein, wo die Jugendlichen halt speziell mit dem Essen reagieren. Aber ganz klar ist es nicht.
Die Jungen vergleichen sich ja auch viel. Es geht um Konkurrenz, es geht darum, erwachsen zu werden, gut auszusehen, all diese Dinge. Und Essen ist für uns weit mehr als nur Nahrung. Also es macht uns ja auch zufrieden, kann auch trösten. Ist Essverhalten auch in erster Linie ja Ausdruck von Gefühl, kann man das sagen?
Das hat auf jeden Fall viel damit zu tun. Also es dient natürlich einmal der Sättigung, das ist gar keine Frage, aber es dient nicht nur der Sättigung. Essen hat natürlich eine viel größere Bedeutung, auch eine soziale Bedeutung, gemeinsam zu essen. Das ist ein gemeinschaftlicher Akt. Ja, und insofern hat Essen, aber eben auch Nicht-Essen, also Fasten, etwas mit Emotionen zu tun.
Von Magersucht hat ja fast jeder schon mal gehört. Es gibt aber noch andere Formen von Essstörungen. Welche Essstörungen gibt es überhaupt alle?
Genau, Sie haben es schon erwähnt, das ist mal die Magersucht. Das heißt, die Mädchen essen, in der Regel sind es Mädchen, zu 95%, essen bewusst und absichtlich weniger mit dem erklärten Ziel, Gewicht zu reduzieren. Also sie wollen Gewicht reduzieren, wollen dünner und wollen schlanker sein. Es beginnt in der Regel um die Pubertät. Warum? Weil der Körper sich da verändert, ne? Und man mit vielfältigen Veränderungen in der Emotionalität durch die neuen Hormone, ja, die den Körper durchfluten und eben die Veränderung des Körpers, so ist es naheliegend, dass man hier an dem Körper herum modellieren möchte. Neben dieser Magersucht, wo die Betroffenen sehr untergewichtig werden können und, das möchte ich gleich dazu sagen, auch nicht mehr unserem Schönheitsideal entsprechen, weil sie zu dünn sind oder zu dünn werden für unser Schönheitsideal, gibt es noch die sogenannte Essbrechsucht oder Bulimie. Da kommt es zu Essanfällen von großen Nahrungsmengen. Die Betroffenen haben das Gefühl, sie können es nicht kontrollieren, wir können nicht aufhören zu essen. Und um dann das Gegessene wieder loszuwerden, weil sie ja nicht an Gewicht zunehmen wollen, kommt es zu sogenannten kompensatorischen Maßnahmen und die bekannteste ist das Erbrechen, das selbst herbeigeführt wird. Das kann aber auch exzessive sportliche Betätigung sein mit dem Ziel, das Gewicht zu kontrollieren. Man kann aber auch Abführmittel einnehmen, also Medikamente einnehmen. Da gibt es viele Strategien, die die Betroffenen anwenden. Und dann gibt es natürlich noch die Essstörung, die ausschließlich mit Essanfällen einhergeht, ohne dass es kompensatorische Maßnahmen gibt. Das nennt man Binge-Eating-Störung. Binge-Eating ist der englische Ausdruck für Essanfall. Und das sind oft Menschen mit Adipositas, da sie ja nichts gegen diese Essanfälle unternehmen, nicht erbrechen, keine Abführmittel nehmen, keinen extremen Sport betreiben, nehmen sie an Gewicht langsam zu, sodass es ein Risikofaktor ist auch für die Entwicklung von Adipositas, wenn man eine Binge-Eating-Störung hat. Das sind die wichtigsten drei Essstörungen im Erwachsenenbereich. Im Kindesalter gibt es noch andere Essstörungen, vor allem eine, die relativ neu definiert wurde, die ein bisschen ausschaut, als wäre es eine Magersucht, das ist aber keine, wo die Kinder bestimmte Nahrungsmittel nicht zu sich nehmen wollen. Mhm. Und sehr selektiv nur Nahrungsmittel zu sich nehmen, oft viel zu wenig. Aber das Ziel ist nicht die Gewichtsreduktion, sondern das Ziel ist die Abneigung von bestimmten Nahrungsmitteln.
Das hat man ja bei Kindern und Jugendlichen generell,
das kommt,
dass
immer
die
wieder
so
vor.
Phasen genau. haben, so eine, dass die Eltern auch genervt sind und sagen, bestimmte Sachen isst mein Kind jetzt auf einmal nicht mehr.
Genau.
Oder dass Kinder und Jugendliche auch ihren ganz eigenen Rhythmus haben und sagen, nee, ich möchte jetzt nicht essen, wenn die anderen essen, oder frühstücken will ich nicht. Das heißt, eine Essstörung kommt ja nicht von einem Tag auf den anderen. Also wie kann man erkennen, wann ist das nur so eine Phase und wann wird das irgendwie krankhaft?
Ja, das muss man genau beobachten. Also diese Veränderungen des Essverhaltens in der Jugend, das hat natürlich nichts unbedingt mit einer Essstörung zu tun. Wichtig ist, wenn man merkt, dass die Betroffenen immer oder die Jugendlichen immer weniger Nahrung zu sich nehmen und schön langsam Gewicht reduzieren. Oder wenn man merkt, dass es Essanfälle gibt. Wobei hier muss man ehrlicherweise sagen, das halten die Betroffenen oft sehr lange geheim, sodass selbst die nahen Angehörigen Essanfälle oder Erbrechen gar nicht bemerken. Mhm. Also man muss darauf achten, vor allem muss man aufs Gewicht achten. Und die Betroffenen äußern dann oft, dass sie unzufrieden sind mit ihrem Gewicht, dass sie sich für zu dick halten und so weiter. Und hier muss man natürlich als Elternteil auf jeden Fall sehr unterstützend sein, darf auf keinen Fall das Gewicht kritisieren. Wenn das Gewicht jetzt nicht im Idealbereich ist, sollte man nicht versuchen, mit den Kindern Diäten zu machen. Nicht jeder schaut gleich aus. Es gibt unterschiedliche Figuren und auch die Eltern sollten nicht erwarten, dass ihre Kinder Idealfiguren haben. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Kinder und deren Körper nicht so sehr kritisiert.
Also Verständnis zeigen und da offen sein. Und wahrscheinlich hilft es auch nicht bei jemandem, der latent untergewichtig ist, zu sagen, jetzt iss doch mal, du musst mal tüchtig zulangen. So, das wollen ja gerade Jugendliche auch nicht hören.
Das ist richtig. Das ist eine schwierige Phase, weil die Eltern auch ein Stück weit hilflos sind. Sie können einerseits versuchen, die Kinder oder Jugendlichen zu motivieren, die dann oft aber ein oppositionelles Verhalten haben und das gar nicht wollen und gar nicht gesprächsbereit sind. Ich glaube, man muss das einfach beobachten. Man muss einfach schauen, wie entwickelt sich das Gewicht, wie entwickelt sich das Essverhalten. Muss natürlich den Kindern Nahrung anbieten und schauen, ist das jetzt nur ein picky eating, also so, dass man halt gewisse Dinge nicht mehr mag oder nur Fleisch oder gar kein Gemüse und so weiter. Ist aber die Menge der aufgenommenen Nahrungsmittel in Ordnung? Ja, und wie ist das Selbstbewusstsein des Kindes, ja, oder der Jugendlichen? Wie fühlt sich das die Jugendliche in ihrem Körper? Das sind die viel wichtigeren Kriterien. Also jemand, der keine Probleme mit seinem eigenen Körper hat und eigentlich ein gutes Selbstbewusstsein, das merkt man ja auch in der Schule oder im Umgang mit Freunden, da ist die Gefahr, dass sich eine Essstörung entwickelt, also schon deutlich geringer, selbst wenn ja das Essverhalten manchmal seltsam erscheint.
Also spielt das Selbstwertgefühl, aber auch die Anerkennung von anderen eine ganz große Rolle dafür, wie ich mich fühle in meinem Körper als junger Mensch.
Genau, das auf jeden Fall. Und das ist ein großer Schutzfaktor. Also ein gutes Selbstbewusstsein, ein gutes Selbstwertgefühl ist ein großer Schutzfaktor generell für die Entwicklung von psychischen Problemen.
Heißt es, Menschen mit Essstörungen sind eher, also A, hadern sie wahrscheinlich mit sich selbst, aber stehen die auch unter einem großen Leistungsdruck? Sind es eher leistungsorientierte Menschen, die sagen, ich möchte dies und das erreichen? Das ist ja per se gut.
Ja, das ist per se gut, aber Sie haben völlig recht. Der Prototyp einer Jugendlichen mit Magersucht ist ja eine sehr leistungsorientierte Person, die gute Leistungen bringen möchte, unabhängig von dem, ob die Eltern das unbedingt fordern oder nicht. Also man geht davon aus, dass dieses Persönlichkeitsmerkmal der Leistungsorientiertheit und des Perfektionismus tatsächlich ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Essstörung ist, weil auch das ist ein Ausdruck des Perfektionismus und der Kontrolle. Mhm. Ja, und daher geht man davon aus, dass gerade auch die Magersucht nicht so sehr von unseren Schönheitsidealen abhängt, sondern vielmehr von diesen zugrunde liegenden Persönlichkeitsmerkmalen, die wieder ein Stück weit vererbt sind natürlich.
Mhm. Welche gesundheitlichen Folgen kann das denn haben, wenn ich jetzt mich dauerhaft als junger Mensch, vielleicht sogar noch im Wachstum oder in der Pubertät, nicht mit genügend Nährstoffen versorge und zu wenig esse?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie dünn man wirklich wird. Mhm. Also es gibt Jugendliche, die dann so knapp an der Grenze zur Magersucht sind. Da erwarte ich keine großen Probleme. Aber je dünner die Betroffenen werden, umso größer ist das Risiko, auch wirklich sich körperlich zu schaden. Allen vorweg zum Beispiel die Knochendichte. Mhm. Das ist ja ein Alter, wo Knochen aufgebaut wird. Wenn man nicht genug Nahrung zu sich nimmt, dann baut man sogar Knochen ab als Jugendlicher, sodass es selbst im jugendlichen Alter, wenn man über längere Zeit unterernährt ist, zur Osteoporose kommen kann und die Knochen leichter brechen. Also das ist zum Beispiel so eine Sache. Es kommt natürlich auch zu Veränderungen des Immunsystems. Man wird auch anfälliger für Infektionen. Mhm. Ja, der Körper beginnt zu sparen, der Blutdruck sinkt, der Puls sinkt, die Körpertemperatur sinkt, der Körper passt sich ein Stück weit an diese Unterernährung an. Gott sei Dank ist das meiste rückgängig. Das heißt, wenn man dann wieder an Gewicht zunimmt, verbessert sich auch diese körperliche Situation. Etwas gefährlicher ist es, wenn man regelmäßig erbricht. Ja, weil da können die Elektrolyte, dazu gehört Kalium oder Natrium oder Phosphat, sich verändern. Dadurch, dass man sehr viel Flüssigkeit und Magensäure dann verliert. Und das kann auch zu gefährlicheren Konsequenzen führen, wie Herzrhythmusstörungen. Da muss das Kalium schon also im Normalbereich sein oder auch Nierenschäden und so weiter. Aber das passiert dann, wenn man besonders viel erbricht oder auch Abführmittel oder Entwässerungstabletten nimmt.
Essstörungen, die können gefährlich werden. Was man dagegen tun kann, das ist unser Thema in der Visite. Und Ihre Fragen dazu, die hatte Professorin Martina Deswan heute Vormittag auch am Visite-Hörertelefon beantwortet. Mehr dazu gleich. Am Mikrofon ist Melanie Tieltges. Nicht jeder Mensch, der beim Essen ab und zu über die Stränge schlägt, ist ernsthaft krank. Und nicht jede, die durch eine Diät viel abgenommen hat, ist gleich magersüchtig. Solche Verhaltensweisen können aber, wenn noch andere Faktoren dazukommen, der Beginn einer Essstörung sein. Der Übergang von einem auffälligen zu einem krankhaften Essverhalten ist oft schleichend. Der Feind lauert auf dem Teller, wenn Essen zum Problem wird. Die Fachärztin und Expertin Professorin Martina Deswan hat dazu am Vormittag Ihre Fragen am Visite-Servicetelefon beantwortet, zum Beispiel diese.
Ich hatte ja also eine Anorexie, aber das war nicht so ausgeprägt. Und dann habe ich, ich werde jetzt 50 in diesem Jahr, dann nochmal vor 4 Jahren im Grunde genommen einen sehr schweren Rückfall gehabt, von dem ich mich auch nicht so wirklich erhole, so sage ich mal. Es gibt immer wieder gute und auch wieder sehr schlechte Zeiten und das ist eben sehr schwierig im Moment für mich auch. Wie gesagt, es ist sehr schwierig. Ich lebe in einer Partnerschaft. Mein Partner macht das alles also mit. Also alles hält er mit aus, sage ich jetzt einfach mal. Und ich hatte mich wirklich, also ich bin 1,53 Meter groß und hatte mich auf 33 Kilo. Irgendwann mal war ich mal unten. Das war dann auch beruflich alles sehr, sehr schwer zu der Zeit, fand mich aber auch selber nicht schön. Also ich hatte so eine atypische Art, sagte man, weil ich mich selber nicht schön fand. Also es war einfach dieses Kontrollieren und ich hatte nie das, also ich habe mich nie erbrochen, aber ich habe dann eine extreme Art von Sport, den ich also jeden Tag abarbeiten muss im Grunde genommen. Also mit Radfahren, mit Laufen. Laufen mache ich nicht mehr, weil ich das gar nicht kann mehr körperlich, sage ich mal. Seilspringen und so, so etwas halt, ne, was ich mir so selber auferlege, um Kalorien zu verbrauchen eigentlich. Deswegen rufe ich jetzt einfach an.
Ja, also hier Martina, das war und vielen Dank, dass Sie das mit uns teilen. Das ist etwas, was wir immer wieder mal beobachten, dass jemand, wie Sie das sagen, ne, in der Jugend das hatte, drüber hinweggekommen ist und dann wahrscheinlich gab es irgendeinen Auslöser. Kommt das wieder? Darf ich mal fragen, sind Sie in Therapie oder in Behandlung?
Ich habe mehrere Versuche gemacht.
Versuche.
Also auch verschiedene Versuche im stationären auch, habe mich aber immer dagegen auch gewehrt, weil ich, wie Sie das auch schon beschreiben, ich bin sehr perfektionistisch. Ich bin, möchte auch auf der Arbeit funktionieren. Ich bin da auch jemand, der, ich sag mal, relativ selten an normalen Erkrankungen erkrankt, so würde ich das jetzt einfach mal sagen. Also ich bin eigentlich immer der, der immer noch irgendwie da ist, wenn alle anderen nicht mehr da sind. Mhm. Und ich bin einfach jemand, also ich habe so für mich auch den Anspruch, auf mich muss man sich verlassen können. Mhm. Und dann ist so ein Klinikaufenthalt, das für mich war für mich immer so eine totale, ja, so ein persönliches Waterloo, ne? So darzulegen, ich muss da jetzt in eine Klinik und ich kann nicht mehr. Und ich habe in vielen Bereichen versucht, mir Hilfe zu holen. Ja. Also ich war auch mal in einer Therapie bei einem Psychoanalytiker. Wir haben auch relativ viel geschafft. Er hat mir aber auch immer wieder auch Mut gemacht, sie dürfen auch bestimmte Dinge. Mhm. Sie dürfen es tun. Mhm. Und hat natürlich, mein Partner ist natürlich jemand, der einfach zu mir hält. Also man sagt dann auch, da hat der Psychoanalytiker immer wieder gesagt, droht er ihn nicht mit Trennung. Vielleicht würde ihm das eher helfen. Mhm. Also wenn er sagt, so wie du aussiehst, ne, er sagt zwar immer zu mir, ich würde es so gerne haben, wenn du anders aussehen würdest, wenn du dicker wärst. Mhm. Das hätte ich so gern. Und aber er hält einfach immer zu mir.
Verstehe. Und,
da ist der Anspruch für mich auch nicht da zu sagen, oh, ich muss das jetzt für meinen Partner tun.
Ja. Aber momentan haben Sie auch noch ambulante Behandlung?
Nein, momentan eben gerade nicht, weil es ist eben immer so ein Auf und Ab.
Verstehe. Das würde ich schon empfehlen. Das muss ja nicht unbedingt eine Psychoanalyse sein. Sie können ja schauen, ob Sie jemand anderen finden. Das würde auch mit der Arbeit nicht so interferieren. Mhm. Ne? Da können Sie einmal die Woche hingehen. Haben Sie denn einen Leidensdruck? Ist es so, dass es Sie stört?
Mich stört der Sport.
Ja. Der Sport stört Sie, weil das ist ja auch zeitaufwendig.
Genau, das ist zeitaufwendig und das ist kraftaufwendig und das stört mich. Alles andere drumherum, also das Essen, ich komme eigentlich gut, ich esse Dinge, die ich gerne esse. Also ich esse jetzt nichts, ich lasse auch keine Mahlzeit in dem Sinne ausfallen. Ja. Also so, und wenn ich eingeladen bin irgendwo, da freue ich mich dann schon drauf, dann esse ich auch mal anders. Mhm.
Aber der Sport, das ist so gezwungen, genau. Ne? Das müssen Sie machen, da können Sie nicht aus. Ja, das ist so zwanghaft, ne? Mhm, genau. Ja. Also wenn Sie das stört, würde ich das noch einmal probieren. Psychoanalyse ist halt eine eigene Form der Therapie. Vielleicht suchen Sie sich mal eine andere Form der Therapie und geben dem noch einmal einen Versuch. Es muss nicht stationär sein, ja. Sie sind ja hochfunktionierend, aber es stört Sie. Ne? Sie haben Leidensdruck, Sie können nicht aufhören mit diesem Sport und vielleicht kann Ihnen da jemand helfen.
Ja, okay. Mhm.
Aber vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben.
Vielen Dank, sehr wichtig auch für andere Menschen und andere Frauen, denke ich, die eine ähnliche Problematik haben. Und das sind ja nicht wenige Leute.
Genau.
Genau. Alles Gute für Sie.
Ja, alles Gute.
Vielen Dank, ne, für Ihre Antworten.
Gerne.
Okay, tschüss. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
NDR1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon. Im Studio sind Professorin Martina Deswan und Melanie Tieltges. Hallo.
Hallo.
Hallo. Ich habe eine Frage. Meine Großtochter hat Essstörung. Die ist mittlerweile 23 und hat die mit 13, 14 bekommen, hat auch vorübergehend in Wohngruppen gewohnt, war ganz, ganz oft lange im Krankenhaus, hat das jetzt super, super im Griff. Mhm. Das Einzige, was sie danach gekriegt hatte, eine Psychose. Ist das normal nach einer Essstörung?
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr interessante Frage. Tatsächlich kann das passieren. Das ist aber nicht eine Folge der Essstörung, sondern es ist so, dass viele Menschen, wenn sie so wollen, mehrere psychische Störungen oder Erkrankungen haben.
Ja, okay.
Und eine kommt zuerst und die andere kommt danach. Und das erlebt man schon selten, aber doch, dass jemand eine Psychose und eine Essstörung zusammen entwickeln kann.
Okay, gut.
Wie geht's ihr denn jetzt? Wie geht's ihr?
Jetzt geht's ihr wieder gut. Sie hatte vor, jetzt fragen Sie mich bitte nicht, 4 Monaten oder so, hat sie gemerkt, sie nimmt wieder ganz doll an Gewicht ab, weil sie jetzt zurzeit in einer Wohngruppe ist, die nicht auf Essstörungen reagiert.
Richtig. Und da kümmern die sich nicht ums Essen, ne?
Genau. Und dann hat sie aber von sich aus sofort versucht, ins Krankenhaus zu kommen und keiner wollte sie annehmen. Sie war vorher in einer anderen WG und dann hat sie damals ihre Betreuerin, sage ich jetzt einfach mal, angerufen. Mhm. Und die hat gesagt, hast du es auch schon mal da und da probiert, also in Hamburg probiert.
Ja.
Und da hat sie gesagt, habe ich nicht. Und dann hat sie da angerufen und die war so verzweifelt, sie hat so viel geweint, weil sie sagte, Herrgott, nochmal, keiner kann mir helfen, keiner will mir helfen. Aber in Hamburg hat das dann geklappt.
Ah, das ist schön. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, dass sie sich selber darum gekümmert hat.
Ja,
dass sie gesagt hat, das ist großartig. Da muss man sie auch sehr belohnen dafür, dass sie sagt, okay, ich merke, irgendwas stimmt nicht. Ich beginne schon wieder weniger zu essen und abzunehmen. Ich muss mich kümmern, dass ich Behandlung bekomme. Super.
Ja, also darum sage ich auch, sie hat das, glaube ich, super im Griff.
Ja.
Für mich war jetzt nur die Frage mit dieser Psychose.
Ja, das sieht man manchmal, dass jemand beides hat, eine Essstörung und eine Psychose. Das kommt vor.
Okay, gut, dann weiß ich darüber Bescheid. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin nämlich nur die Oma. Und deswegen.
Ja, nur wichtige Person.
Ja, absolut. Ja,
vielen herzlichen Dank.
Ja, wir danken Ihnen.
Alles
vielen
Gute
Dank
für Sie und Ihre Enkelin. Hm.
Dankeschön.
Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Mit Melanie Tiltges. Beim Binge-Eating leiden Betroffene unter Essanfällen und werden in der Folge meist zu dick. Es gibt keine genauen Daten, aber Fachleute gehen davon aus, dass viele schon im Kindesalter darunter leiden. Viele junge Frauen hungern, treiben dabei oft noch exzessiv Sport, andere essen und erbrechen danach. Vor allem Mädchen und Frauen empfinden ihren Körper oft als ungenügend, erklären Essen zum Feind. Welche Hilfen gibt es im Kampf gegen Essstörungen? Im Studio ist die Ärztin Professorin Martina Deswan. Sie leitet die Fachklinik für Psychosomatik an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, Frau Deswan, die meisten Essgestörten geben ja erst auch mal gar nicht zu, dass es ein Problem gibt. Wehren ab, wenn jemand zum Beispiel sagt, du bist viel zu dünn. Was ist denn der erste Schritt? Wie kann sozusagen die Krankheitseinsicht überhaupt erfolgen?
Ja, da haben Sie recht. Essstörungen gehören zu den Erkrankungen, wo die Betroffenen am Anfang überhaupt keinen Leidensdruck haben. Ganz im Gegenteil, für sie ist das eine Art Lösung oder Pseudolösung von Problemen, die sie auch noch als hilfreich erleben. Es ist eine sehr ich-nahe Störung. Und das dauert oft eine Weile, bis die Betroffenen Krankheitseinsicht haben. Und wenn sie Krankheitseinsicht haben, heißt das noch lange nicht, dass sie auch Therapiemotivation haben. Das ist die schwerste Phase am Anfang. Wenn wir Therapie mit den Betroffenen machen, dann dauert das auch oft eine ganze Weile, bis wir eine Veränderungsmotivation bei den Betroffenen erreichen können. Das heißt, man muss viel Motivationsarbeit leisten. Das muss man wissen, wenn man mit diesen Patienten arbeitet. Und man darf nicht von Anfang an erwarten, dass die Motivation gegeben ist. Dennoch sollte man versuchen, die Betroffenen in eine Therapie zu bringen. Bei Jugendlichen können die Eltern das ja noch bestimmen, aber bei Erwachsenen muss natürlich, also über 18, müssen die Betroffenen natürlich selber motiviert sein.
Welche Rolle spielt da der Hausarzt, die Hausärztin auch, regelmäßig zu Kontrollen geht?
Genau, der Hausarzt spielt eine wichtige Rolle. Der Hausarzt betreut ja im Idealfall die Familie, erlebt auch die Veränderung der Jugendlichen, dass das Gewicht immer weiter runtergeht, wiegt sie vielleicht auch, nimmt vielleicht auch Blut ab, um zu schauen, gibt es da schon Abnormalitäten. Und dessen Aufgabe ist es auch, über die Essstörung zu informieren und die entsprechenden Anlaufstellen weiterzugeben.
Nun kann man bei Ihnen in der MAH, in der Klinik für Psychosomatik, ja an solche Therapien kommen. Essen wieder lernen sozusagen. Wie geht das? Also wenn wir jetzt mal speziell auf die Magersucht zum Beispiel gucken, über die wir ja schon gesprochen haben.
Genau, zuerst gibt's mal einen ambulanten Termin. Da wird mal geschaut, wie ausgeprägt ist das Problem, wie niedrig ist das Gewicht, wie sieht die Therapiemotivation der Betroffenen aus. Und viele Betroffene können durchaus ambulant behandelt werden, vor allem dann, wenn das Gewicht nicht allzu niedrig ist und die Betroffenen bereit sind, nicht weiter an Gewicht abzunehmen. Das ist sehr wichtig, weil man kann in der ambulanten Therapie keinesfalls weiter an Gewicht abnehmen. Und es dauert eine Weile, bis die Betroffenen es in der ambulanten Therapie schaffen, selbstständig zuzunehmen. Das heißt, da muss man so eine Sicherheitszone haben. Okay, du musst nicht abnehmen, du musst jetzt nicht, was Gott, wie schnell zu, du darfst keinesfalls abnehmen, wir haben die Zeit, an deiner Therapiemotivation zu arbeiten. Das gelingt vielen nicht, auch wenn es viele wollen, schaffen sie es nicht, das Gewicht während der ambulanten Therapie zumindest am Anfang mal zu halten. Wenn das Gewicht zu niedrig ist oder die Betroffenen gescheiterte ambulante Therapieversuche hinter sich haben, dann ist eine stationäre Aufnahme zu empfehlen. Das ist dann meistens mit anderen Betroffenen gemeinsam. Da gibt es dann ein Programm, speziell für Patienten mit Essstörungen, mit begleitetem Essen, mhm. ja, mit Edukationsgruppen über Essstörungen.
Also man übt wieder Mittagessen sozusagen.
Ja, man Informationsgruppen. Also für, und dann gemeinsames Essen, das ist wirklich ne, alle gemeinsam mit einem Therapeuten oder einer Pflegeperson gemeinsam. Das muss man wirklich üben und das ist Schwerarbeit für die Patienten.
In der Klinik treffen Sie ja dann auch andere Betroffene. Ist das schon hilfreich zu sehen? Anderen geht es genauso wie mir?
Ja, in der Regel ist das hilfreich. In seltenen Fällen treten die Betroffenen in Konkurrenz. Dann ist es ein bisschen schwierig, aber meistens ist es hilfreich, weil man ja oft Betroffene in unterschiedlichen Stadien der Erkrankung hat. Also es sind schon einige da, die schon wirklich etwas verändern wollen. Die unterstützen dann die Jüngeren, die gerade aufgenommen wurden und können so auch zu deren Therapiemotivation beitragen.
Nun ist das ja ein enormer Teufelskreis. Im Leben dreht sich alles um Essen oder eben um Nicht-Essen. Mhm. Das geht ja so weit, dass auch jedes Gramm abgewogen wird, wenn jemand beispielsweise an Magersucht leidet. Wie können Betroffene denn diese Selbstbeobachtung, dieses permanent darum kreisen, überhaupt im Alltag durchbrechen? Das, ja, das stelle ich mir ganz schwer vor.
Ja, das ist auch schwierig. Und das ist oft etwas, was auch lange bleibt. Das heißt, wenn die Betroffenen dann ihr Gewicht wieder halbwegs normalisieren konnten, ist es oft so, dass sie das, was sie zu sich nehmen, weiterhin streng kontrollieren und wie sie sagen, auch wirklich abwiegen. Das beeinträchtigt sie natürlich auch, macht sie unflexibel. Jeder Urlaub ist ein Problem, weil man das natürlich da nicht kann. Und das ist dann eine Frage der Zeit. Also generell ist es so, dass die Behandlung von Essstörungen Zeit braucht. Das muss jeder Therapeut wissen, das muss jeder Hausarzt wissen, das muss jeder Patient und jede Patientin wissen und auch die Angehörigen müssen das wissen, dass wenn die Patientin mal mit Therapie begonnen hat, das zu den längeren Therapien gehört, aber durchaus erfolgreich. Man muss nur sehr viel Geduld haben und man soll nie aufgeben.
Ja. Sie setzen ja auf die Verhaltens-, aber auch auf die Psychotherapie. Also die Essstörung ist eine psychische Erkrankung, wenn man so will. Da steckt ganz, ganz viel dahinter. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wo setzen Sie überall an?
Also erstens natürlich am Verhalten. Wenn jemand stark untergewichtig ist, dann muss eine gewisse Gewichtszunahme geschehen. Jemand, der stark untergewichtig ist, hat natürlich auch Konzentrationsstörungen. Das merken die Betroffenen auch schon in der Schule. Und das ist nicht gerade günstig für Psychotherapie. Auch da sind sie dann oft verlangsamt, können nicht so gut folgen. Das heißt, die Gewichtszunahme, um die kommt man nicht rum. Mhm. Ja, und dann geht es darum zu schauen, was erleben die Patienten als mögliche positive Konsequenzen von ihrer Essstörung? Auf was müssen sie subjektiv verzichten, wenn sie jetzt nicht mehr so untergewichtig sind? Und das sind individuell ganz unterschiedliche Dinge. Manche sagen, das ist ein Teil meiner Identität. Mhm. Ja. Oder das ist wie mein Schutzengel, das gibt mir Kraft, also all diese positiven Dinge. Und dann geht es darum, alternative Verhaltensweisen und Interessen aufzubauen. Mhm. Also nicht nur an der Krankheit zu arbeiten, sondern auch an möglichen Ressourcen, an anderen Interessen. Ja, was gibt es sonst noch, sodass möglicherweise die Konzentration auf die Essstörung mit der Zeit immer geringer wird. Mhm. Ja, und die anderen Dinge des Lebens eine größere Rolle spielen. Das ist ein ganz wichtiger therapeutischer Schritt. Also das
kann auch was Kreatives sein.
Absolut.
Kunst oder Malen, was auch sowas immer. Machen Sie auch in der Klinik.
Aber das sind ja oft junge Menschen. Also da geht es nicht nur um Hobbys, sondern da geht es auch um Pläne für die Zukunft. Mhm. Ja, was will ich machen? Ja, und wenn ich das machen will, stört mich da die Essstörung nicht? Ja? Oder interessiert mich das, was ich eigentlich machen will, mehr, dass ich studieren will, ja, oder dass ich eine Ausbildung machen möchte? Also das Interesse am anderen Leben wecken sozusagen.
Ja. Um den Fokus da wegzukriegen.
Richtig.
Menschen mit Essstörungen, die fühlen sich ja unwohl in ihrem Körper, das haben Sie gesagt, die nehmen sich noch als dick wahr, wenn sie schon stark untergewichtig sind. Heißt das, die brauchen auch eine Körpertherapie, die das wieder ins richtige Licht rückt?
Ja, das ist wirklich ein ganz wesentliches Symptom, dass die Betroffenen, obwohl sie stark untergewichtig sind, trotzdem den ganzen Körper oder Teile des Körpers noch immer als übergewichtig erleben, obwohl sie das bei anderen nicht so sehen. Also die erleben das nur bei sich. Das ist auch mehr ein Gefühl. Ja, die fühlen sich dick. Und wenn das sehr ausgeprägt ist, dann machen wir tatsächlich körperorientierte Therapie. Das ist meistens eine Konfrontation mit dem Körper, entweder auf Video oder mit Spiegel. Mhm. Das kann man mit dem Spiegel gut machen, mit dem Ziel, ja, dass die Betroffenen ihren Körper akzeptieren, so wie er ist.
Ja.
Ja, und das ist oft bei Menschen, die jetzt adipös sind, einfacher als bei Menschen, die so untergewichtig sind. Also die Akzeptanz des eigenen Körpers, sie müssen ihn nicht lieben. Ja, aber sie müssen ihn einerseits natürlich realistisch einschätzen, wie dünn er wirklich ist, und auf der anderen Seite auch eine Akzeptanz des Körpers entwickeln.
Ja. Anorexie bedeutet Magersucht, Bulimie, Essbrechsucht. In beiden ist das Wort Sucht drin. Mhm. Heißt das, es kann wie bei jeder Suchtkrankheit auch Rückfälle geben? Ich bin sozusagen ein Leben lang gefährdet?
Ja, leider wie bei vielen psychischen Erkrankungen. Wie soll ich sagen, die Neigung, mit Nichtessen oder mit Essanfällen zu reagieren in Krisenzeiten, bleibt so ein Stück weit erhalten. Das haben wir immer wieder erlebt, dass jemand in der Jugend eine Essstörung hatte, sei es eine Magersucht oder auch eben eine Essbrechsucht, sich dann stabilisiert, mit oder ohne Therapie, ein ganz normales Leben führt, heiratet, Kinder bekommt und dann, wenn es zu Krisen kommt, im späteren Leben wieder mit Nichtessen oder Essanfällen reagiert. Mhm. Das kann vorkommen, also das geht nie so ganz raus. Aber wenn die Therapie gut war, die man als Jugendlicher gemacht hat, dann weiß man, wie man damit umgehen muss oder erkennt sofort die ersten Zeichen des Rückfalls und holt sich dann vielleicht auch wieder Hilfe.
Das heißt, es ist heilbar und man kann auch damit leben, wenn man die richtigen Strategien hat. Das ist ja eine sehr, sehr gute Botschaft.
Nee, das geht auf jeden Fall, auch wenn es natürlich eine gefährliche Erkrankung sein kann, vor allem die Magersucht. Mhm. Ja, in den meisten Fällen gelingt es doch, den Betroffenen wirklich zu helfen, auch wenn es etwas länger dauert, wie ich schon gesagt habe, und so, dass sie ein befriedigendes Leben führen können.
Essen sollte eigentlich so selbstverständlich sein wie Atmen, und doch wird es für viele Menschen zum übermächtigen Problem, um das sich scheinbar alles dreht. Schauen Sie also nicht weg, wenn jemand in Ihrem Umfeld betroffen ist, zeigen Sie Verständnis und bieten ein Gespräch an. Denn die gute Nachricht, mit Therapie und Unterstützung kann es gelingen, den Teufelskreis zu durchbrechen und wieder ein normales Leben zu führen. Das sagt mein Visitegast, die Professorin und Leiterin der Psychosomatischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover, Martina Deswan. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Am Mikrofon war Melanie Tieltges. Ich sage Tschüss und bleiben Sie gesund.